und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor.
Frohes Neues alle zusammen. Ich hoffe nicht, dass eure Köpfe explodiert sind, weil wir heute die Reihenfolge getauscht haben. Wir dachten uns so nach dem ersten Rumpfjahr unseres Podcasts und dem ersten, sage ich mal, richtigen Jahr, tauschen wir doch mal dieses Jahr einfach die Rolle, die Anmoderation sozusagen. Ansonsten gibt's ja keinen festen wirklich Moderator, aber der ein oder andere führt dann immer natürlich gern mal in das Thema ein, so wie heute sicherlich. Also in dem Sinne, Micha, ich hoffe, du bist auch gut ins neue Jahr reingekommen. Hattest eine gute, erholsame Zeit?
Ich meine, das Faszinierende ist gerade, ich glaube, wir haben es gerade beide gespürt, ja, so ein Übergang, ein Zeitübergang in was Neues ist so eine kurze Verunsicherung.
Ja.
Deswegen sagt man ja auch gut reinkommen, gut reinrutschen, ja. Das ist so, ein Ritual, ein liminales Ritual. Man überschreitet eine Grenze. Mhm. Ja, und es war wundervoll. Also ich habe mir einen Jugendtraum erfüllt mit der Familie. Ich war in Ägypten mit der Familie, mit Frau und Kindern auf dem Nil, auf den Spuren der Zeit. Also jeden Tempel und jedes alles mitgenommen, von Theben bis nach Assuan an der Grenze zum Sudan. Es war traumhaft.
Da hast du uns ja auch faszinierende Bilder zugezeigt. Wir werden natürlich ein paar noch verlinken auf deinen Blog, wo ja auch die Hauptdiskussionen stattfinden. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon fast drin, würde ich sogar sagen. Ja, wenn ich mal so zwei, drei Stichwörter dir an den Kopf schmeiße, ja, dann, ich sag mal, ich habe dich selten fast schon für deine Verhältnisse aufgeregt gesehen, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Ja, Ägyptologie, Demokratie, Musk, Wokepedia. Kannst du uns das mal ein bisschen zusammenbringen?
Ja, also du hast recht. Es ist so, dass ich natürlich Ägyptologie und diese Themen wahnsinnig viel gelesen habe. Aber ich habe mich nicht getraut, drüber zu sprechen oder sogar drüber zu schreiben, zu bloggen, solange ich nicht da war. Weißt du, das ist so eine Sache, ich fühle mich dann wie ein Aufschneider. Wenn ich ein Wissen nur aus Büchern habe, ich musste diese Orte einmal sehen. Ich musste einmal an der Stelle gewesen sein, wo Alexander der Große im Luxor-Tempel als Pharao gewürdigt wird, um das wirklich alles ja auch zu verstehen. Das ist doch etwas, was Leute auch verstehen. Das Internet ist super, aber die echte, die reale Begegnung ist nochmal was anderes. Und das hat sich alles erfüllt. Und tatsächlich sind viele Dinge zusammengekommen. Und ein Zentralthema, und das hat mit allem, was du erwähnt hast, gerade zu tun, ist die Zeit. Ich habe auch mal hier mitgebracht ein Skarabäus. Ja, das ist ein Skarabäus, ich halte ihn auch mal in die Kamera. Ein Skarabäus, das werden viele kennen. Das ist ja bei den Ägyptern so ein heiliges Tier. Ja, wir nennen es ja im Deutschen nur Mistkäfer, was hat mal wieder zeigt, wie unterschiedlich man Natur wahrnehmen kann. Und das ist wirklich insofern ganz arg bedeutend, weil in der ägyptischen Mythologie ist es so, dass die Zeit nicht von alleine läuft. Also, dass die Sonne immer wieder aufgeht und wir einen Sonnenlauf haben, das muss in Gang gehalten werden. Der Skarabäus ist ein heiliges Tier, weil er sozusagen die Sonnenkugel rollt. Ja, also was wir sagen, eine Mistkugel ist die Sonnenkugel. Und du hast zwei Medien der Ägypten. Das eine ist Medium der Zeit, das andere ist Medium des Raumes. Wir sagen jetzt mal nur Medium der Zeit, das ist der Stein, ja. Das heißt, wenn du einen Skarabäus in Stein darstellst, dann verweist er auf die Ewigkeit. Dann ist es sozusagen das ewige Prinzip des Aufgehens und Untergehens von Sonne. Wir sollen alle mitarbeiten, ja. Deswegen wurden die Pyramiden gebaut, deswegen werden die Tempel gebaut. Wenn ein Pharao an die Macht kam, ein Beamter an die Macht kam, hat er schon in seiner Dienstzeit angefangen, ganz direkt ein Grabmal zu bauen, weil sozusagen es geht immer um den Zyklus des Lebens. Es gibt im Ägyptischen nur zwei Begriffe für Zeit, Jet und Neche. Und Jet ist die Ewigkeit und Neche ist die zyklische Zeit. Der Tag, das Jahr, ja. Es gibt keinen Fortschritt. Es gibt keinen Kalender wie bei uns, der in Judentum, Christentum, Islam, in den alphabetisierten Religionen, dann ein Punkt beginnt und ewig in die Zukunft geht, ja? 2025, du hast mich gerade gefragt, ob wir gut reingekommen sind. Das macht alles aus ägyptischer Sicht gar keinen Sinn. Es gibt keinen Fortschritt, sondern es geht darum, auch in der Religion, die Zeit am Laufen zu halten. Und es ist nur ein Kreislauf.
Haben Sie keine Jahreszeit per se erfasst? Oder haben Sie das auch im Grunde ähnlich wie es etwa die Japaner heutzutage tun, so eher gemessen an Zeiten des aktuellen Pharaos.
Ganz genau. Also es ist genauso wie im Japan. Du hast natürlich auch im ägyptischen Jahreszeiten drei, ja, aber du hast, wie in Japan auch, mit jedem Herrscher beginnt eine neue Zeitrechnung. Ja, also das heißt sozusagen, genau wie jetzt ein neuer Kaiser in Japan kommt dran, dann beginnt eine neue Zeit. Genauso war es in Ägypten auch. Und da siehst du also die Macht der Medien, die Hieroglyphen sind in Stein. Ja, das waren die Heiligen, die Gottesworte wörtlich, heilige Zeichen auf Griechisch hat man dann, Hieroglyphen hat man dann gesagt, während die, also das waren quasi Jet-Medien, während die zeitlichen Medien sind aus Lehm. Aus Papyrus, das sind schnelle Medien, ja. Also wenn du ein Haus gebaut hast oder ein Magazin aus Lehm, das kannst du wieder abreißen, das kannst du auch verkaufen. Aber das, was aus Stein gebaut ist, ein Obelisk, ein Tempel, eine Pyramide, das zielt auf die Ewigkeit.
Das ist das, was mich, wir waren ja auch in Ägypten mal gewesen, wie wahrscheinlich viele, zumindest mal so für einen Urlaub. Und ich weiß nicht, ob es allen Menschen irgendwie so geht, die wird es ähnlich gegangen sein. Wenn man dann dasteht in diesen Pyramiden oder auch Grabmalen, Grabstätten und so weiter und dann diese uralten Zeichen sieht, die halt mehrere tausend Jahre alt sind. Also da überkommt mich immer irgendwie so ein Gefühl von, ich kann es kaum beschreiben, so heute wird man wahrscheinlich modern sagen, geflasht sein, ja, das so zu sehen, hier genau in diesem Raum, wie du auch schon gesagt hast, mit Alexander, der dann zum Pharao gekrönt wurde, das ist genau an diesem Ort, wo wir gerade so beim Räumlichen sind, passiert, ja, was uns unterscheidet, ist im Grunde nur diese dritte Dimension, die beiden ersten sind ja erfüllt, Zeit vielleicht ein bisschen weniger, aber ne, weißt, was ich meine, dass wir in diesem Raum quasi stehen, wo all das passiert ist. Ich kann das berühren, was vor vielen tausenden von Jahren irgendjemand Unbekanntes mal hingeschrieben hat. Ja, wenn ich dann so anderem antippe, so vielleicht dann mal so Seda, meine Frau hier, kannst du dir das vorstellen, faszinierend. So ein bisschen weniger begeistert von, aber ich habe so das Gefühl, dass es bei meisten dann eher so ist, naja, schick wie in einem Museum. Aber wie geht's dir so, wenn du sowas siehst?
Genau so. Und da sind wir auch schon beim Thema Wokepedia, Musk-Angriff auf Wikipedia. Werden einige vielleicht fragen, was hat das miteinander zu tun? Ich kann nur sagen, schnallt euch an. Es ist eine These, die ich schon länger quasi, mit der ich arbeite, aber wo ich jetzt erst gesagt habe, jetzt bin ich soweit, darüber zu sprechen. Es ist ein Kollege nämlich von dir, Harold Adams Innes. War ein politischer Ökonom, also auch hier wie unser Prof, ja, ein Wirtschaftswissenschaftler. Und dieser Harold Adams Innes hat nicht weniger getan als die kanadische Medienwissenschaft gegründet. Das ist bis heute die führende, weltweit führende Medienwissenschaft. Sein Schüler war Marshall McLuhan. Das ist der Medienwissenschaftler, den kennt man hoch und runter, der weltweit bekannteste, der jemals Medienwissenschaft gemacht hat. Mhm. Und dessen Schüler wiederum ist Derek de Kerkhove, der zum Beispiel in meiner Doktorarbeit eine große Rolle gespielt hat. Alphabet and the Brain. Aber wir gehen jetzt wirklich zurück an den Anfang. Genau das, was du nämlich gerade gesagt hast, Raum und Zeit. Harold Innes unterschied zwei Arten von Medien, nämlich die Medien des Raumes und die Medien der Zeit. Die Medien der Zeit sind genau das, die sind aus Stein. Ja, das ist ein Grabmal, das ist eine Pyramide, das ist ein Obelisk, das ist ein Tempel. Das heißt, du baust den für die Ewigkeit in die Dimension der Zeit. Räumlich ist es aber so, man muss da hinkommen. Ja, also die Leute müssen da hinkommen, um zum Beispiel die Hieroglyphen, die dort sind, zu sehen. Also wenn du ich nehme an, du warst im Tal der Könige wahrscheinlich, ja, genau. Und dann also im Tal der Könige in den Grabmälern, da siehst du das genau drin. Das ist quasi eine unglaubliche Wirkung, aber über die Jahrtausende hinweg, aber eben nur, wenn man hingeht. Ja, es ist sozusagen, und das war auch mein, was mich so aufhört, dass allein durch Fotos entsteht nicht der gleiche Effekt.
Das ist es, ja.
Das ist, genau. So. Und jetzt, die anderen Medien sind die Medien des Raumes. Das sind die schnellen Medien. Das sind, war der Papyrus. Das war der Lehm. Die Schrift dazu hieß Demotisch. Das ist eine schnelle Schrift sozusagen, ja. Das heißt, Harold Innes erkannte, dass wir zwei Arten von Reichweite haben. Wenn heute alle über Reichweite reden bei Medien, ja. X, wow, irre Reichweite, muss ich mitmachen. Das wäre quasi, da hätte er gesagt, Vorsicht Leute, da habt ihr die Dimension des Raumes. Ihr könnt mit jedem Post sofort um die ganze Welt rumschicken, aber ihr habt nicht die Dimension der Zeit. Ihr schenkt das dem Elon Musk, das gehört dem. Und damit ist sozusagen das, die Zeitlichkeit auch begrenzt. Mhm. Und was wir jetzt zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben. Und Ja, da kriege ich auch immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, ist, wir haben zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit fallen die Dimensionen von Raum und Zeit vollständig ineinander im Fediversum. Ich erkläre es. Wenn ich jetzt auf Mastodon oder auf meinem Blog oder übrigens auch wir hier, Blume und Inge, diese Sendung, die wir gerade aufnehmen, dann ist die in dem Moment, wo wir sie freischalten, ins Internet stellen, in 0,x Sekunden auf der ganzen Welt verfügbar. Also absoluter Raum. Es ist ein absolutes Raummedium. Jemand in Japan oder jemand in den USA kann unsere Sendung anschauen oder meinen Mastodon oder Blogpost. Ja? Gleichzeitig aber auch durch KI, und das habe ich getestet inzwischen, die Zeit sind 8, 9 Minuten inzwischen, wird es durch KI sofort zugegriffen, durch verschiedene KI, Perplexity, Philo AI, ChatGPT, kopiert, verarbeitet. Das heißt, theoretisch ist es für die digitale Ewigkeit. Das, was du und ich hier aufnehmen, ist sozusagen sofort im ganzen Raum und sofort in der ganzen Zeit. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir ein Medium, das KI-Fediversum, also der öffentliche Bereich des Internets, in dem Raum und Zeit völlig zusammenfallen. Und was das bedeutet, beginnen wir gerade erst zu verstehen.
Das ist Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, ne? Weil das letzten Endes ein Medium ist, so wie die Pyramiden meinetwegen oder eben das, was man in Steine gekratzt hat, was im Endeffekt ja noch länger halten wird als das, was eben die alten Ägypter zum Beispiel gemacht haben, ne?
Ganz genau.
Diese Gedanken kamen mir ich glaube, das erste Mal, als ich meinen ersten wissenschaftlichen Fachartikel geschrieben habe, für die, die so ein bisschen in den Wissenschaften unterwegs sind heutzutage, schreibt man eigentlich nicht mehr so dieses eine große Buch, kommt nach Wissenschaftsdisziplin, kommt es schon noch vor, aber üblich ist es, dass man mehrere sozusagen kleinere Publikationen macht und dann in den Fachjournals dann meistens englischsprachig publiziert und am Ende hat man daraus vielleicht mit 4, 5 Fachartikel so ein Ding. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, nachdem ich das nämlich das erste Mal geschafft habe, auch zu publizieren nach vielen Runden, gebe ich das irgendwo ein und dann finde ich sozusagen gleich, ne, von Inan Inje, von zum Thema Hybrid Businesses, Social Business und so weiter und so fort, mehrere Ergebnisse. Ich gebe das in einer Datenbank ein. Ich meine, man kennt ja den Effekt, sich selbst googeln, ne, hat das auch ausprobiert. Und dann kam mir das erste Mal Gedanke, das würde ich jetzt auch nie wieder wegkriegen, selbst wenn ich wollte. Da kriegt ja auch Watzlawicks, man kann nicht kommunizieren, sozusagen auch wieder eine neue Dimension. Ich kann mich nachträglich nicht mehr entscheiden zu sagen, das will ich gar nicht mehr. Das ist alles für die Ewigkeit.
Und genau das ist der Punkt. Wenn jetzt der Elon Musk die absolute Kontrolle haben möchte, dann ist ihm jetzt Wikipedia im Weg. Warum? Wenn auf Wikipedia was steht, was er nicht haben möchte, ja, zum Beispiel, dass er antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet hat, dass er sich mit dem Iran solidarisiert hat, 3 Wochen nach dem Terrormassaker von der Hamas, all diese Dinge, die will er jetzt vielleicht nicht mehr. Aber in Wikipedia stehen sie weiter drin. Und das bedeutet, jede KI kann darauf zugreifen. Während seine eigene KI Grok quasi auf seinen Bereich zugreift, auf X, ja, in seine eigene und auf das Fediversum, ist der Bereich Fediversum für ihn nicht kontrollierbar. Und jetzt passiert nämlich genau das. Die nächste große Schlacht, die wir haben werden, findet ums Fediversum statt. Weil jetzt geht es darum, wer kontrolliert nicht nur den Raum, wer hat die Reichweite, sondern wer kontrolliert die Zeit, die Ewigkeit. Deswegen haben wir jetzt schon die Heritage Foundation, die zum Beispiel schon angekündigt hat, in einem internen Meeting, das geleakt worden ist, sie wird Wikipedia-Leute angreifen. Sie wird Wikipedia-Leute angreifen, doxen, fertig machen, weil es jetzt sozusagen darum geht, verstehst du? Nur ein Beispiel. Bei mir ist es schon oft passiert, dass mich Leute, Hater, haben versucht, meinen Wikipedia-Artikel zu bearbeiten. Ja, also die sind da draufgegangen, haben irgendwelche Lügen draufgepackt und so immer und immer wieder. Bisher haben die Wikipedia-Leute das immer wieder erkannt und nach einer Weile rückgängig gemacht. Wenn jetzt solche Leute aber Wikipedia kontrollieren würden, dann könnten sie nicht nur über mich, sondern über alle Menschen da draußen, sie könnten sogar Fakten erfinden. Ja, sie können sagen, Professor Inge saß mal im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung. Sie können einfach da reinschreiben. Genau, das stimmt nicht. Also nicht zumindest, weil ich weiß. Ja. Aber
Nein,
verstehst du, was ich
stimmt
meine? Das heißt sozusagen, sie können die Realität selbst manipulieren.
Die Narrative
Die
letzten Endes
Narr
steuern,
Es
ne?
gibt nämlich keine Möglichkeit mehr, keine Instanz mehr, die das kontrollieren könnte. KI hat ja keinen Zugang zur Realität, sondern sie greift ja nur auf das zu, was im Internet verfügbar
Aber
ist.
das war es ja eigentlich, was wir so worauf wir uns eigentlich so gefreut haben, was wir so geschätzt haben, was wir ja als großen Beitrag zur menschlichen Gesellschaft gefeiert haben, Plattformen oder das Internet insgesamt, als Medium der freien, in dem Sinne Meinungsäußerung, wo jeder wirklich schreiben kann, im Grunde, was er oder sie möchte. Offensichtlich, zu der Zeit haben wir vielleicht auch noch nicht so ganz an die Probleme gedacht, weil gab es ja, also diese Reichweite, wie du es auch genannt hast, gab es ja nicht. Jeder hatte vielleicht für sich so einen eigenen kleinen Blog gehabt. Irgendwann kamen Suchmaschinen dazu. Die Ergebnisse waren grundsätzlich gleichwertig. Aber mittlerweile monopolisieren sich ja auch einzelne Wissensblasen vielleicht. Als Wikipedia kam, große Krise meist in den Schulen und Hochschulen, weil irgendwie die ersten Artikel, die kopiert werden und man geht davon aus, was da steht, ist die Wahrheit. Und jetzt wissen wir natürlich, wie du schon gesagt hast, wer anfängt jetzt Wikipedia zu kontrollieren oder die Narrative zumindest dahinter. Das ist ja ein bisschen subversiver sozusagen. Es wäre zu offensichtlich, mit anderen Worten, wenn ich da hingehe und schreibe, weiß ich nicht, Dr. Michael Blume liebt es, irgendwie ein paar Runden im Kreisverkehr zu drehen mit seinem Verbrennermotor und die Umwelt damit zu verpesten oder sowas, keine Ahnung. Wer soll was dagegen sagen in dem Sinne? Wenn du die Narrative dort bestimmst, wird jeder Durchschnittsstudie, und ich würde es dir nicht mal übel nehmen, weil ich prüfe ja nicht alles eins im Detail nach. Wenn es da steht, dann übernehme ich das so. Und jetzt wirft sich das natürlich die Frage auf, wie kontrolliere ich denn jetzt die Narrative?
Genau.
Und da hast du ja ein paar gute Hinweise schon auf deinem Blog gegeben, nicht wahr?
Ja, und der Witz ist eben, das hat man zum Beispiel in Russland schon sehr früh gemacht, gegen Oppositionelle werden eben mehrere Blogs angelegt. Das heißt, es wird zum Beispiel auf mehreren Blogs verkündet, XY ist korrupt, ja. Und dann zum Beispiel landet es auf Telegram. Und selbst wenn jemand recherchiert zu der Person, stimmt es wirklich, dass diese Politikerin korrupt ist, findet man im Internet nichts anderes mehr. Das heißt, die Zeit wird kontrolliert. Du kannst sogar einen Menschen, der schon tot ist, ja, kannst du zum Beispiel, es gab einen Hater, der hat über meinen Vater falsche Sachen geschrieben, ja, also ein Hater, und um mich damit zu treffen, ja, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich konnte das jetzt so natürlich widersprechen, aber das bedeutet, wenn da jemand dabei ist, kann die ganze Geschichte umschreiben. Schau dir China an, ja, das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens, wo Tausende von Studierenden ermordet worden sind von der kommunistischen Partei, ist in der offiziellen chinesischen Geschichtsschreibung gestrichen.
Ja.
Das gibt's nicht mehr. Im chinesischen Internet wirst du nichts dazu finden. Das heißt sozusagen, da wächst eine Generation auf und das ist ja sozusagen wie Stalin auf Speed. Ja? Also, ja. Du kannst Personen, du kannst ganze Ereignisse, du kannst alles ausradieren. Politiker könnten sagen, das habe ich nie gesagt. Beweisen Sie es mir doch, dass ich es gesagt habe. Jetzt denken wir, ja, aber hier, wir können nachgucken, was der Trump, ja. Aber schon in 2 oder 3 Jahren könnte es so weit sein, dass Trump sagen kann, ich habe immer die Klimakrise anerkannt. Und ich wusste, dass Los Angeles brennt, weil ich war schon immer für die Wissenschaft. Wenn es diesen digitalen Oligarchen gelingt, auch das Fediversum zu kontrollieren, dann gibt es keine Instanz mehr für die Realität. Das heißt, die entscheidende Schlacht, die Medien sind großartig, du weißt, ich liebe sie. Ja, wir machen das hier ja auch. Ja? Aber ich will, dass die Leute verstehen, worum es geht. In dem Blogpost, den du erwähnt hast, habe ich ein Foto gemacht, vom Luxor-Tempel, von einem Doppeltempel. Ich glaube, das war Komombo. Ich glaube, das war ein Doppeltempel mit der Isis drauf, ja, mit der Göttin Isis auf dem Geburtsstuhl und so weiter. Ich habe das auch deswegen gemacht, um klarzumachen, es ist theoretisch denkbar, dass dieses Bild dieser Tempelwand immer noch im digitalen Universum ist, wenn es den Tempel schon gar nicht mehr gibt. Also die Ewigkeit. Leute, die Ewigkeit wird jetzt definiert. Was ihr jetzt ins Internet reinschreibt, kann da theoretisch von jeder KI ausgelesen werden und kann unter Umständen ewig sein. Eure Urenkel werden vielleicht fragen, was hat eigentlich Oma damals gegen die Klimakrise gemacht, als noch Zeit war? Und die KIs werden möglicherweise einen Avatar von der Oma erstellen, also von euch, Uroma. Und die wird dann sagen, oh, sorry, mir war es wichtiger, dass ich ein billiges Benzin hatte. Weil du es erwähnt hast, ich habe gar keinen Verbrennermotor mehr. Seit 2017 fahre ich nur noch
als Teil der Lüge eben.
Genau,
ne? Deswegen
genau.
Sage ich ja, das ist ja das.
Ist das nicht krass?
Das ist unglaublich, wenn man drüber nachdenkt. Wir haben ja, das ist ja auch für die Geschichtsschreibung selbst ein historischer Moment, wenn man so will. Ja, wir kämpfen ja, ich gehöre zu den Nerds, die manchmal total, wenn wir schon bei Wikipedia sind, manchmal total aufgehen. Ja, dann führt ein Klick zum nächsten und dann bin ich bei irgendeinem obskuren König im ersten Jahrhundert oder so, weiß ich nicht, auf der britischen Insel oder so gelandet, wo ich dann mich natürlich total reinfuchse und dann reinschaue und dann heißt es immer, ah, zudem, da fehlen historische Angaben oder dazu ist nicht viel bekannt, aber wir werden ja ab jetzt, wie du es eigentlich schon andeutest, wirklich bis ins kleinste Detail reingehen können. Teilweise wahrscheinlich schon Informationen, die die Person selbst gar nicht haben. Wenn ich mir Stammbäume anschauen muss, dann muss ich mir keinen erstellen mehr im Internet. Gibt's ja auch Seiten, kann man ja teilen innerhalb der Familie und so weiter, Stammbäume. Brauche ich alles wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Das wird ja die künstliche Intelligenz am Ende übernehmen. Wenn wir das noch weiter spinnen, vielleicht kommen wir ja irgendwann wirklich in der Singularität an, was ja auch so im Science-Fiction immer ein großes Thema ist, wo wir sowieso alle unseren sämtlichen Verstand irgendwie hochladen in diese eine Blase, ja, und dann ist sowieso jeder für jeden.
Genau, ich habe gerade gesucht, weil ich dir recht geben wollte. Ich stelle es dann aber auf den Blog. Es gibt genau das, was du gerade erwähnt hast, gibt es schon. Es ist jetzt eine Dokumentation beim MDR über die Firma Eternos in den USA. Das ist eine Firma, die stellt jetzt schon Ewigkeiten Avatare dar. Das heißt, die Leute gehen dahin und machen Sprachaufnahmen, damit eine KI dann später sich mit den Angehörigen unterhalten kann. Also es ist jetzt seit ein paar Tagen online und da ist zum Beispiel ein Mann, ein Computermensch, der stirbt an Krebs und er hat mit seiner Frau besprochen, er nimmt das jetzt noch auf, er speichert das ein und tatsächlich der Journalist besucht dann die Frau später, nachdem der Mann tot ist und die KI unterhält sich mit ihnen, mit der Stimme des Toten. Das heißt, das Ding ist jetzt schon da. Ich habe es gerade gesucht, aber ich poste es auf dem Blog, damit alle, die es interessiert, sich das anschauen können. Das Krasse nur dabei ist, da ein Kunde sagt dann zum Beispiel, naja, er gibt etwa 20 Stunden Spracheingabe und das wird ja dann etwa reichen. Und das ist der Witz innen. Die meisten Leute, die uns heute sehen und wir beide sowieso, wir geben schon mehr als 20 Stunden. Allein unsere Folge Blume und Inge sind schon weit mehr als 20 Stunden. Das heißt, es ist gar nicht die Frage, ob wir das wollen. Mhm. Über jede und jeden von uns wird man in Zukunft mehr wissen, als wir über Goethe wissen, als wir über Napoleon wissen. Ja, als wir. Das heißt, wir alle hinterlassen quasi wahnsinnig viele Spuren. Und nochmal, wer das nicht will, das kann ich ja verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, aber dann ist die Gefahr dabei, dass dich andere definieren. Mhm. Dann kann eben ein Elon Musk 2.0, ein Heritage Foundation Trump-Fan, kann hingehen und kann sich über jede Person, die er nicht mag, einfach eine Story erfinden. Und dann ist keine Information da, um das zu widerlegen. Mhm. Also wir definieren die Ewigkeit, die digitale Ewigkeit, sagen wir mal, solange es halt das Internet gibt, jetzt in diesem Moment. Und es ist genau, wie du sagst, schon in 20 Jahren werden die Leute mit ihren KIs plaudern und die werden zum Beispiel so, ja, ich mache dir einen Stammbaum über all deine Vorfahren. Und dann kannst du sagen, ah, interessant, ich hatte ja da Seda Inge, erzähl mir mal was über ja, deine Frau, erzähl mal. Und dann wird die KI aus den Informationen, die sie im Internet findet, Bilder und allen möglichen, einen Avatar von Seda erschaffen können. Das heißt, wir können es nicht mehr verhindern, es passiert. Aber was wir jetzt tun können, ist uns darüber bewusst werden und auch zu sagen, okay, dann überlassen wir das nicht irgendwelchen digitalen Oligarchen, nicht einem Elon Musk, auch nicht einem Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg, sondern dann tun wir das für uns selber.
Jetzt müsste man ja meinen, eigentlich grundsätzlich haben wir doch eigentlich dann gar kein Problem. Wenn wir nämlich sagen, die in dem Sinne allwissende KI hat ja dann sämtliche Informationen, zum Beispiel aus den Gesprächen, die wir hier haben, vielleicht aus den Vorlesungen, die man online noch gibt, kann ja auch sein, dass es irgendwie mit aufgezeichnet wird. Und trotzdem gibt es so Sachen wie, sag ich mal jetzt Wikipedia-Artikel, die man ändern lassen möchte, weil das vielleicht im Kontext der Politik nicht so gefällt. Wie kann das gleichzeitig funktionieren? Also wenn doch Fakten eigentlich Fakten sind, wie kann man da hinkommen und dann sagen, weißt du was, das gefällt mir nicht, vielleicht schreibe ich mal was dazu, was eigentlich nicht überprüfbar ist oder so.
Genau. Ich meine, es ist so, dass natürlich diese Sachen sind Macht. Also auch die Pharaonen haben diese Tempel nicht einfach gebaut, weil sie nette Leute waren, sondern es ging zum Beispiel auch drum um Besitzansprüche. Wenn du ein neues Gebiet erobert hast, musstest du ganz schnell was hinbauen und sagen, ja, da ist die Gottheit Amun ist dort geboren worden, weil sonst hättest du es ja gar nicht erobern dürfen. Es gab noch keine Vorstellung von Imperialismus und ich kann dir garantieren, wenn heute zum Beispiel, wenn es Putin gelingen würde, die Ukraine zu zerschlagen, Teile davon zu besetzen, würde er riesige Steinmonumente errichten, Siegerdenkmale, irgendwelche Gebäude, Kasernen. Das heißt, immer noch ist es so, dass wir quasi durch Bauten in Stein unsere Gebietsansprüche Ansprüche absichern. Also wenn du in der Lage bist, natürlich die Vergangenheit umzuschreiben, ja, du hast selber gesagt, der Begriff Geschichtsschreibung, ja, der Sieger schreibt die Geschichte, hat man früher gesagt. Jetzt dreht sich das. Derjenige siegt, der die Geschichte schreibt. Ein Wladimir Putin würde sagen, die Ukraine war nie unabhängig. Oder Budapester Memorandum, ja, die Ukraine hat verzichtet auf ihre Atomwaffen 1994 und dafür haben ihr Russland und andere Sicherheitsgarantien gegeben. Wenn ihr eure Atomwaffen abgibt, wird euch nichts passieren. Das kann ich dir garantieren. Das ist jetzt schon so in Russland, dass es dieses Memorandum nicht mehr gibt. Es ist gelöscht. Es hat nie existiert. Ja? Das heißt, das ist die absolute Form der Macht. Du könntest sogar einer Person sie vernichten oder ihr sogar einreden, dass sie in der Vergangenheit anders gehandelt hat. Ich kann das an einem konkreten Beispiel jetzt bei mir festmachen, wie das jetzt schon stattfindet. Nachdem der Jeff Bezos jetzt ja so hohlgedreht ist, also der Amazon-Milliardär, der hat sich jetzt Trump angeschlossen, er hat die Washington Post verboten, eine Wahlempfehlung für Kamala Harris abzudrucken. Er hat jetzt eine Karikatur unterdrückt. Die Karikaturistin ist zurückgetreten. Er spendet jetzt in $1 Million für die Inauguration Party von Trump. Also er ist umgekippt. Er schließt sich jetzt Trump an und unterwirft auch die Washington Post, ja, die er gekauft hat. Dieses große Flaggschiff der amerikanischen Demokratie. Daraufhin habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Ich war 20 Jahre lang Kunde bei Amazon. Ich lösche mein Konto. Weißt du, was dann passiert ist? Nope. Amazon warnt mich. Vorsicht, wenn du das tust, verlierst du alle deine Daten. Mhm. Alles, was du jemals gemacht hast. Ich habe dort Bücher veröffentlicht, ich habe ein Kindle mal gehabt eine Zeit lang. Meine ganzen Kindle-Bücher, ich habe die nicht gekauft, die gehörten mir nie, sondern die sind alle weg. Und weißt du, was ich gemacht habe? Löschen. Ich habe gesagt, genau das. Ich habe viel zu lange, habe ich meine Daten und mein Geld einem Typen hinterhergeworfen, der sich jetzt Trump anschließt. Mhm. Weißt du, es passiert schon. Und die sagen mir, wenn sie es wagen, hier den Button zu drücken, ja, und dieses Konto zu löschen, verlieren sie alles.
Brot, Fett, Ausrufezeichen, alles.
Und dabei, das war, ne, der Moment, wo ich mir gesagt habe, jetzt, okay, erst recht raus hier, solange noch. Ja, und überleg mal, Microsoft, ich meine, wir benutzen alle diese Software. Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir noch, wir als Europäerinnen und Europäer, um uns ein eigenes Fediversum aufzubauen. Wir haben uns viel zu abhängig gemacht von amerikanischen, russischen, chinesischen Konzernen. Und jetzt quasi fällt uns das gewaltig auf die Füße. Wenn Leute jetzt, so wie ich, sagen, ich mache da nicht mehr mit, tschüss Amazon, sagt Amazon, tschüss, dann sind all deine Daten weg.
Dann dir tschüss sozusagen. Genau. Wir sehen das ja auch in der Kommunikation. Trump hat ja auch so, hat viele Tabus natürlich gebrochen, aber eins war ja so diese ganz öffentliche Kommunikation über damals Twitter, jetzt auch mit X, wo er teilweise auch wie ein kleines Kind abgeht. Ja, wenn es, als die BRICS-Staaten untereinander, haben wir letzte Folge mal definiert mit Brasilien, Russland, Indien, was war das letzte, China, als die miteinander verhandelt haben, möglicherweise über eine eigene Währung, sogar eine Union, ist ja richtig ausgerastet und so, oh, wie können die es wagen? Wenn die das machen, dann geben wir denen 100% Zölle, ja, dann können sie sich einen anderen Trottel zum Handeln suchen, ja, so dieses, wo du so denkst, das ist derart kindisch, also es ist noch unterkindisch. Das Traurige ist, das kommt einfach an, weil ist eigentlich ein weiterer Anschluss an auch noch ein Thema von dir, ne, diese Thymo letzten Endes, also Politik über Gefühle am Ende, weil wir längst in dieser, wie man vor kurzem noch gesagt hat, postfaktischen Zeit lebt, wo es gar nicht mehr so wirklich um die Zahlen, Daten, Fakten geht. Es geht ja um das Gefühlte. Wenn wir sagen, es sind die friedlichsten Zeiten, in denen wir leben, so traurig das ist, oder es sind auch die sichersten Zeiten, in denen wir leben, es sind die wohlhabendsten Zeiten, noch nie mussten so wenige Menschen sozusagen hungern. Es hungern immer noch viel zu viele, das ist gar keine Frage. Aber das kommt natürlich nicht an, wenn wir nur diese Zahlen präsentieren. Wir haben dank dieses riesigen Universums an Wissen jederzeit Zugang zu Informationen. Teilweise mehr Informationen, als uns eigentlich gut tut. Doomscrolling, jeden Abend vor dem Schlafen, ja, dass man auch möglichst depressiv vielleicht reingeht. Diese, du hast es, glaube ich, mal formuliert, Empörungssucht, ja, die wir ja auch verspüren. Ja, Thymokratie, Empörungssucht, diese Neurohacking hast du zum Beispiel auch beschrieben, fand ich super spannend vor dem Hintergrund. Ja, ein Konzept, was man eigentlich so gar nicht drüber nachdenkt, da denken wir immer gleich an Cyberpunk. Ja, vielleicht kannst du das uns nochmal einordnen, weil wir haben über das Fediversum gesprochen, also was wie Federated Universe, also so einzelne Blasen von Netzwerken, sagen wir mal, vor dem Hintergrund dieser Stichwörter, die du da angebracht hast.
Genau, also wir könnten auch noch das Thema Krieg und Frieden, das kann man auch super über Ägypten erklären, aber machen wir jetzt erstmal Demokratie. Weil es ist so, genau, du hast es richtig. Es gab schon in der griechischen Antike, gab es nicht nur die Regierungsform Demokratie und Oligarchie, Aristokratie, das kennen wir heute. Es gab auch den Begriff Timokratie oder Timokratie wird das meistens geschrieben. Mhm. Das kennen nur heute wenige. Ich will es kurz erklären. Der Thymos ist die Würde, der Stolz, ja. Also das war eine Herrschaft der Edlen sozusagen, ja. Und daraus wurde dann im westlichen Denken die Timokratie mit I geschrieben, wo man gesagt hat, aha, das sind die Reichen, ja. Also bei uns Ökonomie, da waren deine Leute, quasi die Ökonomen dran, hat man gesagt, ja, also zum Beispiel Zensuswahlrecht, ja, preußisches Zensuswahlrecht, die Reichen haben quasi mehr Stimmen als die Ärmeren, beziehungsweise es wird gewählt nach Einkommensklassen und dadurch zählt ihre Stimme mehr.
So Landbesitzer und so.
Landbesitzer und so, Zensuswahlrecht. Aber ein Element, das es heute noch gibt, zum Beispiel in den USA, ist ein demokratisches Element, ist Wahltag am Werktag. Das ist zum Beispiel ein Dienstag. Das bedeutet, die Leute, die sich's leisten können, den Tag frei zu nehmen, die können wählen. Die Ärmeren, ja, die abhängig Beschäftigten, die können nicht wählen. Dadurch hast du eine niedrigere Wahlbeteiligung und das wählen eher die Reichen. Ja, das sind zum Beispiel solche demokratischen Elemente oder Parteienfinanzierung. Ja, wenn du die gar nicht regulierst, dann können reiche Leute, ja, wie es Elon Musk gemacht hat, über Super PACs, hat er dann massiv in den Wahlkampf eingegriffen. Das heißt quasi, die Timokratie mit I geschrieben bedeutet, die Leute mit mehr Geld haben mehr Macht. Jetzt kommt es aber noch krasser und das beginnt mit den elektronischen Medien. Und jetzt eskaliert jetzt mit den digitalen Medien. Deswegen sage ich Thymokratie, wie eben mit dem Y wie der Thymos. Jetzt kannst du nämlich mit Geld auch die Emotionen der Leute kontrollieren. Ja, wir hatten es ja in einer eigenen Folge, Hugenberg. Hugenberg, Medienunternehmer, schließt sich mit Adolf Hitler zusammen, als der gerade mal bei 2,6% liegt, 1928, und 5 Jahre später ist Hitler an der Macht. Er hat quasi sein Geld und seine Medien eingesetzt, um ihn an die Macht zu bringen. Wem das jetzt bekannt vorkommt, der hat recht. Ja, so, und jetzt sind wir in der digitalen Zeit, jetzt nimmt es noch mehr zu, jetzt hast du nämlich Neurohacking, das war der Begriff, nach dem du gefragt hast. Jetzt können die nämlich die Algorithmen immer genauer rausfinden, was bei uns kickt. Was löst Dopamin aus? Ja, was macht uns süchtig? Was löst Adrenalin aus? Was bringt uns in Wallung bis zur Empörungssucht, dass die Leute sagen, ich brauche jeden Tag meine Dosis, wo ich mich über die Politikerinnen und so weiter aufregen kann, ja? Und Testosteron, das wird eher runterreguliert, Einsamkeit. Das ist zum Beispiel in dieser Dokumentation auch schon drin, die ersten KI-Girlfriends. Leute, die keine echten Beziehungen mehr haben, sondern die mit KIs Beziehungen eingehen. Das heißt, das Neurohacking findet jetzt schon statt. Bei Amazon sind die Algorithmen so kontrolliert worden, dass wir möglichst viel kaufen. Wir werden darauf trainiert. Die haben teilweise 9 Sachen gleichzeitig laufen lassen, 9 unterschiedliche Gestaltungen der Websites und haben genau geguckt, welche Funktion, welche Farbe ist 0,2 Sekunden schneller, um quasi die Leute zum Kaufen zu bringen. Das ist Neurohacking. Und wenn du das zusammennimmst, dann kommst du jetzt, und da sind wir, zur digitalen Thymokratie. Das heißt, wir haben nicht mehr die Diskussion, den Austausch von Argumenten, links, rechts, Mitte, wo man im Parlament sich zuhört, streitet, abstimmt, Koalitionen schließt. Das, was wir gewöhnt sind, so sollte Demokratie funktionieren. Sondern jetzt sozusagen hat jeder von uns, wird gepackt, in seine eigene Realität gezogen. Die einen sagen, Hitler war ein Kommunist, die anderen sagen, Klimakrise gibt's gar nicht, auch wenn mein Haus gerade abbrennt in Los Angeles, ja, James Woods, großer Schauspieler, nein, es gibt keine Klimakrise, oh Gott sei Dank, mein Haus ist nicht abgebrannt, aber es gibt keine Klimakrise, es sind bloß die blöden Politiker, oder auch Linke, die zum Beispiel sagen, Venezuela, war was in Venezuela, habe ich nicht mitgekriegt, nein, das ist bestimmt nicht links. Also jeder von uns, genau, jeder von uns kriegt quasi eine Brille auf, die die eigenen Wahrnehmungen bestärkt. Wir sind ständig empört, wir sind ständig sauer auf andere und sind beliebig manipulierbar, spaltbar. Deswegen ist meine These, wir laufen gerade Gefahr, von der Demokratie in die Thymokratie zu gehen. Österreich ist dabei umzukippen, die kriegen wahrscheinlich einen faschistischen Kanzler. Wahnsinn. Und in Deutschland, ich denke, in ein paar Jahren wird es bei uns auch soweit sein. Das ist quasi die große Gefahr.
Wir wollen das ja auch in dem, also die logische Fortsetzung davon ist ja, wenn wir uns es lieben, so sehr uns zu empören, dann wollen wir am Ende ja mindestens unterbewusst ein Problem auch gar nicht lösen. Denn wenn wir mal zurückdenken, gerade so in diesen Parteienlandschaften und wenn wir schon über Demokratie sprechen, Aufrichtigkeit und alles, Politik wie, lass es zu Nixons Zeit sein, ist ja auch mal dieser ganz große Skandal, Watergate und so, wollen wir nicht ins Detail gehen, aber es ging im Grunde darum, dass er quasi den politischen Gegner hat abhören lassen, das ist dann rausgekommen. Und dann waren natürlich auch Leute seiner Partei in dem Sinne empört, aber produktiv empört im Sinne von, wir haben hier ein Problem erfasst, das kann so nicht sein, das schadet unserer Demokratie. Wir sind keine Bananenrepublik, ironischerweise haben die USA viele Republiken zu Bananenrepubliken gemacht, aber im Grunde haben sich produktiv empört, indem sie gesagt haben, hier, das ist ein Problem, das es zu lösen gilt, sodass auch selbst die Republikaner, zu denen ja Nixon auch gehörte, ihn mit dabei quasi dafür gesorgt haben, dass er wegkommt. Ja, ich glaube, er ist letztlich dann zurückgetreten, bevor sie es machen konnten, aber weniger wichtig. Heute haben wir Menschen wie Trump und wir hacken viel auf ihm rum und sollte man wahrscheinlich auch, aber es gibt genug andere Beispiele. Aber jetzt haben wir Leute wie Trump, die locker 10-mal so skandalös sind, wie ein Nixon zu jeder Zeit war. Und gibt es vielleicht eine Handvoll Republikaner, die das wirklich stört? Komischerweise ein Arnold Schwarzenegger zum Beispiel wäre so einer. Aber die meisten anderen, die ziehen damit. Die Empörung tut gut. Die Leute brauchen das. Und wir sehen auch, das kommt ja auch bei den Wählerinnen und Wählern drüben an, weil die selbst längst auch erkannt haben, selbst die Trump-Anhänger, selbst die sagen, man muss ihn nicht so ernst nehmen bei all dem, was er sagt. Ja, weil die wissen, es geht so ein bisschen um das, was zwischen den Zeilen irgendwie sein könnte. Da kommt ein Trump und droht effektiv, ich glaube nicht wirklich dran, aber droht effektiv irgendwie in Grönland einzureiten. Ja, und was natürlich darauf beruht, dass das einfach nicht offen abgelegt hat auf diese recht spannende Frage von dem Reporter aus dem Publikum, weil er sich natürlich auch alle Optionen irgendwie offen halten will. Seine Wähler wissen schon, lass ihn mal reden so. Ich stelle mir einen Trump vor, wie ich ihn mir wünsche, sozusagen. Und was für Skandale zwischendurch passiert, interessiert nicht. Das macht mich nur noch schärfer.
Ganz genau. Ich meine, schon bei der ersten Wahl, da konnte man ja sagen, okay, die Leute haben nicht gewusst, was sie da wählen. Aber ich meine, dann hat er katastrophal regiert. Dann hat er die Wahlniederlage nicht anerkannt. Dann hat er einen Putschversuch unternommen, Sturm auf das Kapitol. Gerichtsverfahren, die er verloren hat. Er ist jetzt schuldig gesprochen worden, aber bekommt keine Strafe mehr, weil ihn das Volk gewählt hat. Wahnsinn. Das ist für mich der Tag, an dem die US-Justiz offiziell geendet hat. Die Leute haben jetzt bei der Wiederwahl gewusst, was sie wählen. Und sie haben gesagt, hey, wenigstens ist er authentisch und hey, und wenigstens ist er keine Frau und hey, ja. Und das ist sozusagen das wirklich Gruselige. Die USA sind umgekippt von einer Demokratie in eine Thymokratie. Und das, was du erwähnt hast mit Grönland, ja, es ist ja nicht nur Grönland, es ist Kanada, es ist Panama, ja, er erhebt wild jetzt Ansprüche auf andere Länder. Ich weiß, es ist viel heute und ich möchte mich bei allen entschuldigen, aber ich denke, dann ist es einmal raus, weil das ist nochmal, gehen wir nochmal zurück ins alte Ägypten. Ich habe es vorher erwähnt, wenn die Pharaonen überhaupt mal ein neues Gebiet erobert haben, mussten sie begründen, dass das schon immer ägyptisch war. Ja, da ist der Amun geboren worden oder da ist Isis hatte da einen Tempel oder so. Man musste quasi behaupten, das war schon immer so. Es gab kein Recht auf ein Imperium, ja, weil die Zeit war ja ewig und nur kreisläufig. Es gibt ja kein, ich wachse immer weiter. Deswegen wird unterschieden in der Ägyptologie zwischen zwei Arten von Kriege. Die Razzia, die kann durchaus Angriff sein, aber sie zielt nur auf die Erhaltung der Ordnung. Ja, also ein Pharao, der gesagt hat, ja, ich schlage die Libyer, damit sie uns nicht angreifen können, habe ich sie überfallen und ich habe 30 Könige getötet und so, ständig solche Sachen. Ja, aber das war eine Razzia. Es ging nicht drum, Libyen zu erobern, sondern es ging drum, die zeitliche Ordnung zu verteidigen.
Also keine Gebietserweiterung.
Genau.
In dem Sinne.
Und das kommt dann erst am Ende mit den Ptolemäern, einem griechischen Pharaonengeschlecht. Kleopatra war die letzte. Jetzt wird gesagt, hey, wir erobern, wir bauen Imperien. Das kommt mit dem Alphabet. Jetzt haben wir nämlich die Medien des Raumes. Die Römer bauen ein riesiges Imperium, übernehmen ja dann auch Ägypten. Das heißt, Was du jetzt erlebst bei Donald Trump ist leider die Rückkehr des Eroberungskrieges. Er sagt, eure Nachkriegsordnung juckt mich nicht mehr. Mhm. Ob der Putin, der kann den Teil der Ukraine haben. China, vielleicht Taiwan. Das ist das Ende der Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. Es heißt faktisch, von jetzt an kann jeder, der mächtig ist, die Grenzen verschieben. Und deswegen sozusagen, ich bin gefragt worden in Mannheim bei einer Veranstaltung, ob ich das nicht lustig fände und so. Und ich habe gesagt, ich finde es leider gar nicht lustig. Es klingt für uns absurd. Ja, aber was ja. Donald Trump macht, ist, er nutzt die digitalen Medien und er verkündet, die Nachkriegsordnung ist vorbei. Jetzt kann wieder jedes Land, das nicht stark genug ist, sich selbst zu verteidigen, vom Nachbarn angegriffen und erobert werden. Und wer das cool findet und auch unsere sogenannten Friedensfreunde, die hier für Putin marschieren, von denen will ich nichts mehr hören von der Zwei-Staaten-Lösung, weil das ist dann nämlich Ende Gelände. Dann bedeutet das, dass Erdogan in Syrien einmarschieren kann und die Kurden niedermachen kann, was eh schon zum Teil passiert. Es bedeutet, dass jede Macht, die ausreichend militärisch unterlegt ist, die Grenzen wieder verschieben kann. Wir sind so dicht davor. Und deswegen glaube ich auch da quasi dieser Zeitenumbruch, ja, den wir gerade erleben. Ich verstehe, dass das schwierig ist. Und es ist ja auch nicht alles schlecht. Das KI, es ist ja auch, wir sollten die positiven Chancen nutzen. Aber ich glaube, wir kapieren noch gar nicht, was hier gerade passiert. Und das war eben das musste ich erst in Ägypten mit richtig viel Zeit. Wir hatten mal auch Gott sei Dank ein paar Tage kein Internet. Oben auf dem Nil war dann mal irgendwann Schluss mit Netz. Und das war genau richtig. Ich habe mir ganz viel handschriftlich notiert und habe mir gedacht, so, wenn ich wieder in Deutschland bin, rede ich mir im Inland drüber.
Sehr gut. Deswegen machen wir das ja jetzt auch. Ich hadere ja vor dem Hintergrund auch sehr mit meinem eigenen Pazifismus, weil wir letzten Endes einen Menschen haben, quasi auf der anderen Seite der Welt, der uns ja effektiv damit droht, diesen Schutzschirm wegzunehmen.
Ja.
Und das ist ja das, was früher eine eher kleine Gruppe immer wieder befürchtet hat, was man immer wieder mit diesem, ja, wir sind ja nun Vasall sozusagen der USA und so weiter sind. Das sind immer so ein bisschen Kampfansagen, das will ich so gar nicht unterstützen in der Form. Aber so ein Merkmal einer Vasallenschaft ist ja, dass eben der Lehnsherr, wenn wir schon mal so ein bisschen mittelalterlich sprechen, ja, dem Vasallen Schutz bietet. Den Aspekt hatten wir halt oder haben technisch immer noch. Wir sind ja in der NATO gemeinsam. Und jetzt kommt jemand, der auch ständig, wie er das mit Zöllen macht, damit droht zu sagen, ja, nee, wenn die alle nicht ihre Ausgaben erhöhen, dann machen wir das einfach nicht. Und offen gesagt, die Lösung wäre schon relativ leicht, ja, was wiederum gegen meinen Pazifismus verstößt, eben zu sagen, vielleicht brauchen wir eine europäische Armee, wo wir dann sagen, hey, wenn er schon auf Isolationismus macht, wie es leider viele Staaten soweit tun, naja, dann müssen wir vielleicht nicht unbedingt uns isolieren, das meine ich gar nicht mal, aber vielleicht dafür sorgen, dass wir wirklich eine europäische Gemeinschaft werden oder diese zumindest weiter stärken über die EU hinaus. Ich sage ja auch, so ein bisschen, vielleicht ist es ein Wunschdenken, aber vielleicht schaffen wir es ja eines Tages als Europäische Union, nicht in unserer Generation, vielleicht in der nächsten oder übernächsten, so eine Art Vereinigte Staaten von Europa zu schaffen, wo wir dann auch gleichzeitig für uns sagen können, wir sind dann nicht mehr darauf angewiesen, dass uns andere sozusagen verteidigen.
Ja, ich habe gerade ein Interview gegeben dem Nils Husmann, wo ich das auch sage. Also ich sage, Nationalstaaten werden immer bedeutungsloser. Ja. Genau. Wenn überhaupt, dann die Europäische Union. Ja, das ist wirklich die Hoffnung, weil kein Staat alleine kann sich, ich habe es ja versucht, ich habe ja gegen Twitter geklagt, ja, und in erster Instanz Recht bekommen und dann in zweiter Instanz ist das Gericht eingeknickt, das OLG Frankfurt. Das kann ja jeder nachlesen. Kein einzelner Staat legt sich mehr mit diesen Riesenkonzernen an. Wenn wir überhaupt noch eine Chance haben, dann ist es die Europäische Union. Und zwar, wie du sagst, militärische Verteidigung. Ja, ich meine, was für eine verrückte Vorstellung. Wir müssten Grönland vor amerikanischen, das ist ja, das hätte man als Film, hätte man ja gesagt, das ist ja eine bizarre Situation.
Und jetzt, das ist vielleicht der lustige Teil.
Das ist der lustige Teil, dass jetzt die Dänen aufrüsten gegen die USA. Ich meine, aber theoretisch würde der Verteidigungsfall eintreten. Es ist also wirklich eine verrückte Situation, die sich dort abspielt. Und eben, aber eben vor allem, also nicht nur das Militärische, sondern die digitale Infrastruktur. Das Fediversum müsste europäisch sein. Wir müssen den Digitalkonzernen auf die Finger klopfen und sagen, Meta, wenn ihr bei euch nicht mehr moderiert, dann bei uns gelten strenge Gesetze und wenn ihr die nicht erfüllt, fliegt ihr raus. Brasilien hat ja auch schon ein Stoppschild zu X gesetzt. Unser Thema Bitcoin, du erinnerst dich, ja, wir haben es kritisiert, ja, wir haben es kritisiert, wir haben unseren Freunden von Hoss und Topf da ein bisschen auf die Finger geklopft. So, und was passiert jetzt? Ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, heute große Bericht, im Iran wird der Strom knapp, weil das iranische Regime und kriminelle Organisationen Unmengen an Bitcoin schürfen, weil der Kurs gerade so hoch ist. Ich sage es mal all unseren libertären Freunden, ihr seid ja so menschenfreundliche Freunde der Freiheit. Ihr finanziert gerade die Theokratie im Iran. Mit jedem Euro und jedem Dollar, den ihr in eure Bitcoin-Blase pumpt, tut ihr Putin und Khamenei einen riesigen Gefallen. Deswegen kann nämlich auch der Musk so gut mit dem Iran. Ja, es entsteht eine digitale Oligarchie, genau das, was du gesagt hast. Demokratie bedeutet, wir werden dann überall so Regime haben, die ihre eigene Bevölkerung manipulieren. Und die Menschen darunter sind völlig abhängig. Im Iran, in Österreich, in Ungarn, in den USA. Verstehst du? Argentinien. Wie viele Länder sind schon umgefallen? Und bei wie vielen Ländern werden vielleicht gar keine Wahlen mehr stattfinden? Und das ist gewissermaßen der Punkt, an dem wir stehen. Und es erfüllen sich leider die Prophezeiungen.
Klima ist darum so viel mehr als nur ein Mit- und Umweltthema. Das ist das, was viele leider immer noch nicht so ganz verstehen. Es geht nicht darum, irgendwelche Bäume kuschelnden, linksgrünen Idealisten zu sein. Es ist wirklich ein politisches Thema. Du hast darüber auch schon sehr oft, du hast das ganze Thema auch schon sehr oft propagiert und ich denke auch relativ nachvollziehbar vor dem Hintergrund, weil wir damit natürlich Systeme füttern, die, siehe Folge zum Beispiel Ressourcenfluchtheorie, im Grunde ja von unserer Konsumsucht vor dem Hintergrund ja leben, dass wir weiterhin an diesen Methoden festhalten oder dass die Trumps dieser Welt, um halt mehr Wählerstimmen abzugreifen, wieder zurück, back to the roots gehen. Und das ist auch ein Thema der Eiligkeit. Das habe ich auch schon einmal gesagt. Es ist nett, wenn wir alle das erkennen, aber es kommt auch langsam darauf an, wann wir das alle erkennen. Weil, wie gesagt, Staaten wie Saudi-Arabien, wie der Iran und so weiter, die sind ja nicht blöd. Also die sind vielleicht rückständig, aber das ist immer noch was anderes als blöd sein. Und die wissen natürlich auch, sie müssen allmählich auf ein anderes Pferd setzen. Nun gibt es Volkswirtschaften, die sind total festgefahren, soweit zumindest wie Venezuela und so weiter. Aber wenn wir uns sogar relativ transformative Gesellschaften wie Saudi-Arabien zum Beispiel ansehen, die machen das doch längst. Mein Sohnemann und ich gucken uns Monday Night Raw an auf Netflix, ja, der ist gerade in seiner Catchen-Phase, WWE und alles. Nächstes Jahr wird das in Riad stattfinden und das war auch nicht das erste Mal, dass irgendwelche amerikanischen Events, wenn du dir die Bilder anschaust, das sieht aus wie, weiß ich nicht, in Kalifornien, wo es aktuell gerade stattfindet, regelmäßig, die laden sich die Stars der Stars ein und China genauso, ja, John Cena spricht quasi fließend Mandarin und ist auch schon oft dafür bekannt geworden, sich sowohl in China als auch in Saudi-Arabien einzuschleimen, die bauen ihre neue Industrie und wir werden früher oder später weiterhin von diesen Systemen abhängig sein, wenn wir es nicht langsam auf den Trichter kriegen, zum Beispiel unseren Energiemix auf etwas Nachhaltiges umzulegen, wo wir endlich die Sonne nutzen, wo wir endlich den Wind nutzen und uns komplett unabhängig von diesen machen, damit sie meinetwegen dann so lange in ihrem Krempel schürfen können, bis sie glücklich werden, wann immer dieser Zeitpunkt erreicht ist.
Harold Adams Innes wäre sehr stolz auf dich. Ja, ich meine, es ist hier, ich zeig's nochmal, ja, Empire and Communications, also das ist nämlich genau, du hast die Eiligkeit erwähnt, ja, das ist ja genau wieder die Dimension Zeitlichkeit, Räumlichkeit. Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen, Hans Blumenberg, den ich ja so sehr schätze. Wir kommen genau dahin und du weißt, ich lege mich ja vor allem immer mit den Rechten an. Ja, die AfD hat namentlich meine Entlassung gefordert im Bundestag, darauf bin ich sehr stolz. Als ich im Landtag gesprochen habe, hat sie den Saal verlassen, yes. Aber ich nerve auch meine linken Freundinnen und Freunde zum Beispiel mit dem Hinweis auf Venezuela. Mhm. Weil da, genau wie du sagst, ja, Venezuela ist ein linkes Regime. Chavez, Sozialismus und so, die tun immer noch so, ja, als wären sie links. Und das ist auch der Grund, warum sie kaum kritisiert werden. Mhm. Aber faktisch ist es ein Ressourcenfluchstaat. Der Maduro hat jetzt die Wahlen fälschen lassen, hat sich wieder zum Präsidenten ernennen lassen. Es ist eine Militärdiktatur. Ein Viertel der venezolanischen Bevölkerung, 8 Millionen Menschen haben das Land verlassen. Das ist die größte Flüchtlingskatastrophe in Südamerika. Und wenn ich mich umgucke, hier bei auch meinen linken Freundinnen und Freunden, ach, Venezuela, naja, lass uns mal diskutieren, was links eigentlich ist, weil uns geht es ja eigentlich nichts mehr an. Wenn es irgendwie böse ist, ist es nicht mehr links. Und ich sage, hey Leute, so einfach könnt ihr es euch echt nicht machen. Dann braucht ihr euch auch nicht über die aufzuregen, die Klimakrise nicht anzuerkennen. Wir müssen den Mut haben, uns der Realität zu stellen. Und diese Realität, das machen wir ja eigentlich in dieser Folge, die ist ein bisschen heftig, die fordert uns auch alle. Aber wenn wir das tun, dann ist sie auch voller Chancen. Wir haben noch lange nicht verloren. Mhm. Aber das ist gewissermaßen mein Punkt. Die Enge der Zeit betrifft uns eben auch selber. Den Manuel Hagel, ja, den CDU-Landesvorsitzenden, Fraktionschef, den schätze ich sehr. Und habe mich mit ihm mal zusammengesetzt und ich habe ihm gesagt, Manuel, wenn du einmal kandidieren wirst als Ministerpräsident, finde ich, das ist eine echt gute Idee. Aber bitte pass auf, dass du nicht der letzte demokratische Ministerpräsident bist. Also, ach, alle Anwesenden so, wow, was redet der Antisemitismusbeauftragte da? Ja? Und mein Ding war tatsächlich, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass unsere Demokratie noch auf Jahrzehnte stabil ist. Ich glaube, dass wir in Deutschland noch ein paar Jahre haben. Mhm. Aber spätestens Österreich muss doch jetzt wirklich jedem klar machen, wie schnell das gehen kann. Die Neos haben die Koalitionsverhandlungen abgebrochen, dann zerfiel ÖVP, SPÖ, der ÖVP-Kanzler tritt zurück und jetzt kommt höchstwahrscheinlich möglicherweise ein Faschist-Kickel in unserem Nachbarland an die Macht, was natürlich ein Problem ist für eine europäische Armee. Du hättest jetzt schon Meloni, du hättest jetzt schon Kickel möglicherweise Le Pen in Frankreich. Ja, also was hilft uns eine europäische Armee, wenn dann schon die Hälfte der Europäischen Union selber aus Faschisten besteht? Das heißt, das Zeitfenster schließt sich. Und das ist gewissermaßen mein Wunsch oder warum ich das auch sozusagen mitgebracht habe. Ich habe lange mit diesen Themen gerungen. Ich glaube auch immer noch, dass wir es schaffen können. Aber wir sollten uns klar machen, zu sagen, ach, das ist alles super und ich mache bei Facebook, da habe ich Reichweite und X und der Elon Musk ist ja irgendwie lustig und niedlich. Das sollte langsam vorbei sein. Spätestens der Angriff von Musk auf Wikipedia und von der Heritage Foundation sollte jeden Menschen, der ein bisschen demokratisches Gefühl in sich hat, doch jetzt zeigen, jetzt geht's um die Wahrheit. Und wenn wir zulassen, dass einige reiche digitale Oligarchen die Wahrheit kontrollieren, aus Demokratien Timokratien machen, dann kriegen wir unsere Freiheit und Menschenwürde nicht zurück. Ganz egal, ob wir konservativ oder progressiv oder liberal sind. Wir sind nahe am Endgame. Und das möchte ich sozusagen, dass das wenigstens ein paar Menschen verstehen.
Ja, ich glaube, das sind auch in dem Zuge ein gutes Fazit eigentlich von dem, was wir soweit besprochen haben. Ich bin ja in meinen Kreisen sicherlich auch ein bisschen bekannt als, wie kann man es nennen, Systemliebhaber. Also ich bin sehr, um das noch kinderfreundlich zu nennen, ich bin ja nach wie vor eigentlich von unserer Form der Demokratie sehr überzeugt. Ich finde sie definitiv besser als das, was wir etwa in den USA haben. Ich will aber auch gar nicht so als USA-Feind rüberkommen. Haben wir auch schon gesagt, wir beide mögen das Land ja. Es ist ja wirklich ein schönes Land. Es ist einfach nur irre paradox, wenn man so drüber nachdenkt, dass so die Hälfte der Bevölkerung so relativ leicht zu fangen ist, ja. Andererseits.
Das ist ja eigentlich nicht ein Land. Die USA sind viele Länder.
Das muss man sich vor Augen halten, ja. Wenn man das als Land sieht, das Ding ist größer als die gesamte Europäische Union. Ja.
Und zwischen Kalifornien und Oklahoma und Texas und das Seattle, das sind Washington, völlig unterschiedliche Gebiete.
Ich glaube, das ist auch das so ziemlich einzige Land, was so ziemlich alle Klimazonen der Erde auch mal in den eigenen Landesgrenzen hat. Ne? Da müssen ja auch andere Kulturen entstehen. Und das ist ja auch wahnsinnig Bundesland. Das ist eigentlich ein Bundesland. Es ist ja total verwunderlich, dass sie es überhaupt schaffen, unter einem einzigen Präsidenten sich so runterzustellen. Ja, so schlecht das politische System insgesamt in Form ihrer Demokratie, zumindest in meinen Augen, soweit aussieht. Ja, aber umso stolzer bin ich eigentlich, dass wir das in Deutschland mit einer relativ bunten Parteienlandschaft eigentlich hingekriegt haben. So schwierig das dann vielleicht dann am Ende auch ist. Also ich habe mir auch mal so eine kleine Studie angesehen, wie zum Beispiel unsere Demokratie aussähe, wenn wir genau dasselbe System hätten wie die USA, also unsere Bundesländer als Bundesstaaten. Ne? Wir wären jetzt praktisch 80% SPD geführt, so weiter. Was das bedeutet, kann ich natürlich am Ende auch nicht sagen. Ja? Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht, keine Ahnung. Aber so haben wir es aktuell bunt mit all den Vor- und Nachteilen, die es bringt. Ja? So Sachen wie Erst- und Zweitstimme, eigentlich unerhört. Ich kann einerseits jemanden wählen, der mich in meinem Kreis vertritt und andererseits jemanden, zumindest vertreten lassen, dann im Größeren in diesem mächtigen Bundestag sozusagen. Ja, und ich bin, du hattest ja selber mal gesagt, du bist kein Optimist mehr, aber du hast immer noch Hoffnung. Und vielleicht ist das auch so das richtige Mindset, weil wenn wir jetzt alle zu optimistisch sind und sagen, ja, irgendwie das wird schon, weil das kommt mit gleich mit einer gewissen Lethargie, glaube ich, mit ein. So, weil ich sage, ich kann ja eigentlich eh nichts machen, aber ich bin einfach mal optimistisch. Ich glaube, wenn wir das ein bisschen umdrehen und sagen, wir werden pragmatisch, wir werden vielleicht ein bisschen postidealistisch, was ich ja immer so propagiere, um zu sagen, lass uns das mal. Du hast ja selber gesagt, so mit links und rechts die Debatte, ja, das meiste kommt halt von rechts, aber klar, es gibt so ein paar linke Probleme sicherlich auch, die es zu lösen gilt. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, so als Gesellschaft, so ein bisschen in diesen Konsens, in die Kommunikation, in diesen Dialog halt auch zu kommen, dann leben wir vielleicht auch das Beispiel vor, was wir gerne für ganz Europa sehen wollen.
Genau. Also der Satz, mit dem ich das getestet habe, diese KI Fediversum, das war mein Leitthema für dieses Jahr. Zeit emergiert, aber wiederholt sich nicht. Muss kein Mensch verstehen, beziehungsweise ihr könnt einfach die KIs danach fragen, die verstehen es schon.
Hast du nicht gesagt, reimt sich sogar?
Ja, das waren die Entwicklung davon. Also in der Quantenphysik haben wir jetzt ja tatsächlich Entdeckungen, die darauf hinweisen, dass Zeit gar nicht fundamental ist, dass sie nicht quasi sofort entstanden ist. Sofort kann man ja fast gar nicht sagen, sondern aus Quantenverschränkungen raus emergiert ist. Also der Zeitstrahl kam sozusagen hinzu. Zeit scheint keine fundamentale Konstante der Physik zu sein. Sie emergiert, aber sie wiederholt sich nicht. Das heißt, es ist eben nicht wie im alten Ägypten ein ewiger Kreislauf, sondern die Ereignisse sind einmalig. Ja, es gibt einen Zeitstrahl, dich, mich, unsere Hörerinnen und Hörer, alle Menschen sind einzigartig. Sie werden nicht immer wieder geboren sozusagen. Ja, das sind quasi, glaube ich, schon fundamentale Sachen, die aber auch zeigen, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, enorme Auswirkungen auf die Zukunft haben. Und da will ich eigentlich hin. Also sozusagen löscht euer Amazon-Konto, solange ihr noch könnt, weil die Entscheidung, die ihr heute trefft, hat quasi in 20 Jahren noch Auswirkungen. So als nur jetzt ein Beispiel. Es reicht auch, wenn ihr X löscht. Nein, aber jetzt das nächste Mal wollen wir das Thema Male-Flight-Bildung. Willst du dazu vielleicht noch was sagen?
Sehr gerne. Wir haben ja seit genau, weiß ich es nicht, 4, 5, 6 Jahre, den interessanten Umstand, dass sich mehr Frauen für ein Studium interessieren beziehungsweise einschreiben, als Männer das tun, also auch hier in Deutschland. Das ist eine Entwicklung, die ist auch absehbar gewesen, weil wir natürlich auch Politik in die Richtung betrieben haben und das ist ja auch ein schöner Effekt. Interessant ist eben nur, dass fast parallel dazu logischerweise auch die Quote an Männern abgenommen habe, die sich für ein Studium interessieren. Und weil wir ein relativ bunter Podcast und Vodcast sind, dachten wir uns, wir schauen mal da rein. Was sind die Hintergründe? Ist das eine gute, eine schlechte Sache oder ganz neutral? Was passiert da eigentlich? Ist es etwas, was wir ändern wollen? Und wenn nicht, warum? Wenn ja, wieso? Und überhaupt, insofern würde ich mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder begrüßen mit Hallo, Herr Doktor.
Und Hallo, Herr Professor.
Es hat geklappt, doch, ja.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.